Was wir sehen, ist, dass es in Branchen so eine gewisse Aufbruchsstimmung gibt. Entweder weil sich vielleicht auch die Geschäftsführung geändert hat bei einem Familienunternehmen und man sagt, hey, da möchte ich jetzt auch mal ein bisschen frischen Wind reinbringen. Oder ich bin vielleicht selber eine Frau und verstehe jetzt nicht, warum ich jetzt hier quasi nur Männer sehe. Aber es muss eine gewisse Bereitschaft, insbesondere von der Führung, geben, weil du schaffst es nicht, Strukturen aufzubrechen, wenn quasi die Geschäftsführung sagt, wir haben ja gar kein Problem oder wir wollen gar nichts verändern.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit wesentlich mehr einbringen und ihren beruflichen Weg mehr gestalten wollen. Mein Name ist Christine und wenn wir über das Thema Führungspersönlichkeit mehr einbringen, beruflichen Weg aktiv gestalten wollen, dann kommen wir definitiv an einem Thema in den meisten Fällen nicht vorbei. Und das ist das Thema Vereinbarkeit. Wie kann ich es vereinen, dass Führung für mich funktioniert, dass ich auch wirklich meine Führungspersönlichkeit einbringen kann, weil ich nicht irgendwie auf dem letzten Zahnfleisch krieche. Und genau deshalb habe ich eine Expertin heute zu Gast, Ronja Hofacker. Sie ist Mitgründerin des Impact-Startups Equally und sie ist eben Expertin für Vereinbarkeit, aber auch Care-Arbeit und überhaupt eine moderne Arbeitskultur, die uns Frauen vor allen Dingen abholt. Ronja hat früher, war sie auch Strategieberaterin bei McKinsey, also bringt sehr, sehr viel Expertise, auch vor allen Dingen strategisches Wissen mit und hat dann während ihrer Elternzeit gegründet. Und dazu erfahre ich bestimmt gleich mehr, was da so der Auslöser war. Und ich heiße dich auf jeden Fall sehr, sehr herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sehr schön. Bevor ich, oder irgendwie hängt es ja alles zusammen, aber ich würde gerne eine Frage auch dir stellen, die ich immer am Anfang stelle. Und zwar, wenn du so an Female Leadership denkst, jetzt gerade fast Frühjahr, Frauentag, Muttertag ist alles immer so in dem Jahr oder in der Jahreszeit. Was kommen dir beim Thema Female Leadership für Gedanken?
Ja, also erstmal denke ich einfach an eine weibliche Führungskraft. Das ist ja auch schon, braucht man vielleicht diesen Zusatz Female teilweise dazu, weil wir alle ja auch diese Biases im Kopf haben. Und wenn ich als erstes an Führungskraft denke, habe ich auch erstmal den Mann im Anzug sozusagen im Kopf, den einem dann die KI auch zuverlässig generiert, wenn man das reingibt. Ich denke aber auch an, ja, Wärme, würde ich sagen, an weiblich konnotierte Eigenschaften, die gesellschaftlich ja oftmals abgewertet werden, würde ich sagen, aber eigentlich total wertvoll sind. Also Kollaboration, Empathie, teilweise vielleicht auch mehr Vorsicht, mehr Risikobewusstsein, was ja gar nichts Schlechtes ist. Und ich meine damit nicht, dass jetzt jede Frau per se so ist, aber ich sehe es so ein bisschen als Gegenentwurf vielleicht zu dem klassischen Führungsverständnis von Dominanz, Durchsetzungsvermögen, teilweise auch Rücksichtslosigkeit, wo ich halt sagen würde, für meinen Geschmack sehen wir davon aktuell zu viel in den Nachrichten vor allem. Und da braucht es, denke ich, einen Gegenentwurf. Und das kann dann viel mehr Leadership sein.
Ja, auch das Stichwort, was du angesprochen hast, Risikobewusstsein, gibt's ja auch vielleicht, die kennst du wahrscheinlich auch, aber tolle Studien, die zeigen, wie viel lukrativer Unternehmen dadurch werden, weil sie eben bewusster ins Risiko gehen und eben nicht ego-getrieben oder machtgetrieben unnötige Entscheidungen treffen, die vielleicht auch manchmal dann natürlich Arbeitsplätze oder andere Entscheidungen auch beeinflussen. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du das auch direkt eingebracht hast. Wenn du so heute auf deinen eigenen Weg schaust, ja, du hast gegründet, als du so in der Elternzeit warst. Du warst ja früher, sonst ich kenne jetzt die Zahlen bei McKinsey nicht, wie das da so mit den Anteilen von Frauen. Ich weiß, dass da viele Frauen auch tätig sind, aber ich weiß nicht, ob es 50-50 ist. Kannst ja gerne mal gleich Einblicke geben. Aber was war so der Moment, wo du gesagt hast, ich möchte jetzt gründen, gerade in der Elternzeit?
Ja, das war nie so richtig mein Plan. Das hat sich eher ein bisschen zufällig so ergeben. Ich habe ja noch eine Mitgründerin, Luisa Plasberg, und habe die kennengelernt. Die hatte quasi die ursprüngliche Idee zu Equally und wir wurden dann von einer gemeinsamen Freundin einander vorgestellt, weil Luisa GesprächspartnerInnen gesucht hat, die versuchen, sich die Care-Arbeit insbesondere mit Kind 50-50 aufzuteilen. Und mein Mann und ich haben das eben damals so gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, gerne stehe ich zu einem Interview zur Verfügung und fand das dann super spannend, habe immer weiter darauf rumgedacht und Luisa immer neue Ideen geschickt. Und dann hat sich das eben so ergeben, dass wir gesagt haben, wir wollen auch zusammen gründen. Mich hat das Thema Gleichberechtigung und Gleichstellung schon früher umgetrieben. Also, dass ich eben auch bei meinem damaligen Arbeitgeber in der Women's Initiative war, also geschaut habe, wie kriegen wir das denn besser hin, dass eben die Zahlen auch in den Führungsetagen besser werden, was den Frauenanteil anbelangt und was sind so die strukturellen Hindernisse. Und fand das dann einfach super inspirierend, da quasi weiter dran zu arbeiten an diesem großen Thema unserer Zeit, würde ich sagen, weil wir ja sehen, die Frauen gehen eigentlich wahnsinnig gut ausgebildet in den Arbeitsmarkt rein. Es gibt auch de facto keinen großen Gender Pay Gap bis zu dieser Zeit, wo dann die Menschen Eltern werden, die Frauen Mütter werden, wo sie leider nach wie vor ziemlich viel Benachteiligung am Arbeitsmarkt erfahren.
Ja, ich habe vorgestern gerade einen Vortrag gehalten zum Thema Sichtbarkeit von Frauen und gerade wenn man sich da nochmal wirklich auch die neuesten Statistiken anguckt, wir überholen in so vielen Bereichen, was auch Qualifizierung angeht, also gerade in den höheren Qualifikationen und wie du sagst, der Einbruch kommt dann wirklich und massiv gerade durch die Elternzeit, deswegen vielleicht magst du uns mal ganz kurz erläutern, Equally für die, die es nicht kennen, was macht ihr genau?
Genau, wir arbeiten mit Arbeitgebern zusammen, um eben da die Strukturen zu schaffen, die Care-Verantwortung nicht benachteiligen. Das heißt, Menschen, die dann Kinder haben, die aber auch Pflegeverantwortung übernehmen, die haben ja häufig andere Anforderungen sozusagen an den Arbeitsplatz. Und das entwickeln wir dann gemeinsam mit den Unternehmen. Wie kann das für die spezifisch aussehen? Wie muss sich das Arbeitsumfeld verändern, damit diese Personen da bleiben, damit sie auch produktiv sein können, damit sie sich auch weiterhin weiterentwickeln können, was ja die allermeisten wollen. Genau, und arbeiten aber auch teilweise eben mit Paaren privat zusammen. Wir haben mal eine App gebaut, die sich eben das Thema Care-Arbeit anschaut. Also wie kann man das in der Partnerschaft besser verteilen? Wir gucken auch ganz spezifisch oft auf diesen Elternzeitprozess, wo ja sehr viele Weichen gestellt werden. Also helfen dann auch, die Entscheidung möglichst objektiv treffen zu können. Weil häufig wird diese Entscheidung eben von Paaren eher so, aus einem Gefühl heraus vielleicht getroffen und dann beschreiben das viele so, als wir rutschen in ein traditionelles Rollenbild. Also das ist keine aktive Entscheidung, sondern das passiert uns und da wollen wir eben helfen, dass das nicht so sein muss.
Und wenn ihr in diesen Gesprächen auch seid, was sind dann so die typischen Momente, wo wir ins traditionelle Rollenbild rutschen? Ist es die Stillzeit und die Nähe der Mutter zum Kind? Wann passiert das so ein bisschen unbewusst?
Also es ist so, dass ja biologisch in einer Hetero-Beziehung es eben meistens so ist, die Frau ist eben schwanger und der Mann nicht. Und das heißt, da geht es eigentlich schon los. Also die Frau hat ja deutlich mehr Aufgaben direkt für das ungeborene Kind, auch beschäftigt sich potenziell mehr damit und hat aber ja auch ganz klar gesetzlich vorgeschrieben den Mutterschutz, wo sie auf jeden Fall aus dem Beruf erstmal raus ist. Und dann ist es eben so, dass in Deutschland die allermeisten Frauen dann noch deutlich länger Elternzeit nehmen. Also umgangssprachlich spricht man immer so von diesen 2 Vätermonaten und das ist dann halt auch das, was die meisten Väter, die überhaupt Elternzeit nehmen, dann nehmen. Genau, und das heißt, da geht die Schere sozusagen auf und es ist dann super schwer, da wieder rauszukommen, weil die Frauen ja dann einen Erfahrungs- und Wissensvorsprung rund um das Kind aufgebaut haben, natürlich auch eine engere Beziehung zu dem Kind haben, denn sie verbringen ja deutlich mehr Zeit dann mit dem Kind und üben, es zu regulieren beispielsweise. Und gleichzeitig entwickelt sich die Karriere des Partners in dieser Zeit, etwas mehr als einem Jahr mindestens, weiter. Und das heißt, der Gehaltsunterschied, der vielleicht schon vorher da war, wird größer. Und dann ist es attraktiv oder wirkt erstmal logisch, sich weiterhin so aufzuteilen. Und es ist ja nicht so, dass dann nach dem Jahr alles vorbei ist und man kann sozusagen wieder voll verfügbar sein für seinen Job, sondern es ist ja eben so, dass das mehrere Jahre sind, wo ein Kind vielleicht mal krank wird, früher abgeholt werden muss, es keine Kinderbetreuung gibt, es nach der Schule betreut werden muss. Und diese ganze Zeit, das kumuliert sich dann. Und das ist eben eine große Herausforderung, das jetzt mit 2, ich sage jetzt mal Vollzeit-Plus-Jobs zu managen. Und da ist eben nach wie vor die Lösung dann eher, eine Person geht in Teilzeit und die andere steht weiterhin dem Job zur Verfügung. Und das ist dann meistens eben die Frau, die da beruflich zurücktritt.
Ja, so typisch noch aus den, ne, wie du sagst, so auch so ein, ich glaube, oder ne, dass wir in dieses traditionellere Bild rutschen, mit Sicherheit auch geprägt von Ernährermodell und wie wir es alle teilweise vorgelebt bekommen haben, was natürlich die Situation dann oft schwieriger und vermeintlich sich logisch anfühlt, weil du verdienst ja mehr, ja, dann stecke ich halt zurück, weil wir brauchen ja auch das Geld, weil wir vielleicht das Haus finanzieren oder was auch immer. Und es ist dann oft die logische Konsequenz. Und gleichermaßen, und da kennst du die Zahlen genauso wie viele andere auch, wir zahlen da einfach wahnsinnig drauf, ob es die Rente ist oder ob es grundsätzlich auch der berufliche Weg ist. Und da müssen wir einfach sehr, sehr genau hingucken. Deswegen bin ich sehr dankbar für die Arbeit, die ihr auch macht. Jetzt hast du gesagt, bei dir war das mit deinem Mann, war es direkt, oder Lebenspartner, war es direkt schon 50-50, hast du, glaube ich, gesagt. Ne? Habt ihr schon sehr stark auch als du schwanger warst, drüber gesprochen, schon sehr viel ihn mit reingeholt, schon direkt ihn integriert? Wo hast du ihn schon viel früher, obwohl du ja noch gar nicht gegründet hattest, reingeholt?
Ja, also nur um noch mal kurz an dem anzusetzen, was du gesagt hast, es gibt ja Zahlen dazu, die sagen, Frauen mit 3 Kindern oder mehr verlieren tatsächlich 1 Million Euro im Laufe ihres Lebens. Das finde ich halt immer so wahnsinnig krass, also in Deutschland. Mhm. Im Vergleich zu Frauen ohne Kinder, also nicht mal im Vergleich zu den Männern, wo es sowieso auch noch mal ein Gap gibt. Aber ja, genau, also wir haben früh uns sehr konkret auch ausgetauscht, wie wir das machen wollen. Und das erleben wir halt bei Equally immer wieder, dass viele Paare das nicht machen. Also wir haben beispielsweise ein Vereinbarkeits-Playbook, haben wir das genannt, geschrieben, wo man sich halt Fragen stellen kann, bevor das Kind da ist, um sich dem so ein bisschen anzunähern. Ich glaube, was dazu gekommen ist, ist, dass für mich sehr klar war, dass ich das nicht möchte. Also dass ich nicht diese alleinige oder auch Hauptverantwortung haben möchte. Und gleichzeitig war es für meinen Partner total klar, dass er auch eine sehr aktive Rolle spielen möchte. Mhm. Und dadurch, dass das dann eben zusammengekommen ist, war das Zielbild sozusagen ziemlich klar und dann aber noch unklar, wie machen wir das jetzt operativ? Also das ist auch immer sowas, wo ich sage, wie das dann im Alltag aussieht, da spielt erstens immer noch eine dritte Person mit rein, nämlich das Baby. Also die Babys sind ja auch sehr unterschiedlich. Ist jetzt nicht so, dass es da so die Zauberformel gibt, die bei allen Kindern funktioniert. Und auch wie es sich anfühlt, ist natürlich dann nochmal unterschiedlich. Also man kann das auch nicht alles planen. Ich glaube, wenn man das Zielbild klar hat und sich da einig ist, dann ist halt klar, wir müssen auch darüber im Gespräch bleiben. Aber es hat sich bei uns auch immer wieder verändert, was das jetzt für uns genau heißt, 50-50. Ne? Weil das ist halt nicht, ich sag mal, wir haben so die Stechuhr an und übergeben uns dann entsprechend die Kinder. Und das ist jetzt zum Beispiel mit Kind Nummer 2 auch nochmal viel schwieriger geworden, weil jetzt hat man halt irgendwie noch weniger Zeit, die dann übrig bleibt, alleine oder als Paar. Genau, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man sich schon einmal darüber austauscht, was ist unser Zielbild und was heißt das auch konkret? Also was heißt das auch konkret für den Mann und auch für mich als Mutter?
Vielleicht sogar schon vor der Kindesplanung, ne? Sowas zu besprechen, bevor man da so überrascht wird, nee, das will ich eigentlich so nicht.
Ja, genau.
Und dann eigentlich schon ein weiteres vorprogrammiert ist.
Ja.
Und wie du sagst, diese 50-50, die sehen natürlich im Alltag immer ein Stück weit unterschiedlich aus. Vielleicht kleiner Einblick bei mir. Aktuell ist mein Mann zum Beispiel 4 Wochen nicht da und ich bin mit allen 3 Kindern alleine, ja. Und das mache ich jetzt halt 100% in der Phase. Und zugleich gibt es dann danach und davor einfach Phasen, wo er teilweise 100% macht. Und so, ne, da kann man gut miteinander reden, wenn man das Gefühl hat, so, hey, ich mache hier gerade mehr. Ja, dann ganz klar immer wieder auch das positionieren und klar kommunizieren. Und wie du sagst, wenn das Zielbild stimmt, dann ist das auch überhaupt verhandelbar, immer wieder nachzuverhandeln und zu gucken, wie kann man das neu strukturieren, gerade wenn auch andere Tagesabläufe dazukommen, wie Schule mit Timings und so weiter, ja. Deswegen finde ich so wichtig, so erstmal dieses Zielbild zu haben und alles andere ergibt sich dann auch im Tagesalltag.
Ja.
Und wenn du jetzt so ein bisschen auch Vereinbarkeit, ja, wir haben ja natürlich die Herausforderung, also es gibt keine offiziellen Zahlen. Ich habe zumindest noch keine richtig fundierten mal gefunden, wie viel Mütter in Führungspositionen sind. Der Anteil ist relativ insgesamt sehr gering. Der mag in manchen Bereichen vielleicht ein bisschen höher sein, ja, je nachdem, wo ich gerade arbeite, aber insgesamt ist er relativ gering versus Väter, die wesentlich mehr in Führungspositionen sind, also Männer mit Kindern versus Frauen mit Kindern. Das heißt, die Weichen lege ich in der Regel ja schon irgendwo in der Elternzeit zu einem großen Teil, aber natürlich auch mit dem Engagement von der ArbeitgeberInnenseite. Mhm. Du hast gesagt, ihr arbeitet da auch sehr, sehr stark mit ArbeitgeberInnen. Merkst du wirklich, also was für unterschiedliche Unternehmen habt ihr da? Sind da teilweise sehr traditionierte, wo man wirklich erstmal ein Brett bohren muss, und manche, die schon auf euch zukommen, die schon recht bereit sind?
Also die auf uns zukommen, da gibt es ja quasi so ein Selection Bias, die suchen ja schon was oder wollen schon was machen. Das heißt, das sind häufig jetzt nicht die traditionellsten Unternehmen, mit denen wir da zusammenarbeiten, sondern da gibt es schon eine bestimmte Bereitschaft. Was wir schon sehen, ist, dass es teilweise eben in traditionelleren Branchen dann so eine gewisse Aufbruchsstimmung gibt. Entweder weil sich vielleicht auch die Geschäftsführung geändert hat bei einem Familienunternehmen und man sagt, hey, da möchte ich jetzt auch mal ein bisschen frischen Wind reinbringen, oder ich bin vielleicht selber eine Frau und verstehe jetzt nicht, warum ich jetzt hier quasi nur Männer in den Führungspositionen sehe. Oder eben auch in Verbänden, die sich dann dafür einsetzen, die sagen, hey, wir haben hier doch einen Fachkräftemangel in unserer Branche, wieso ignorieren wir quasi 50% der potenziellen Fachkräfte? Also da gibt es dann schon Bewegung, aber es muss eine gewisse Bereitschaft, insbesondere von der Führung, halt schon geben, weil du schaffst es nicht, Strukturen aufzubrechen, wenn quasi die Geschäftsführung sagt, wir haben ja gar kein Problem oder wir wollen gar nichts verändern. Das muss ja nicht mal ein Problem sein, das ist ja eigentlich eine Chance. Mhm. Aber da muss schon eine Bereitschaft dann eben auch da sein.
Und merkst du, da gibt es auch viele Mythen, gerade in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, die immer wieder auftauchen, was das Thema Vereinbarkeit angeht?
Also ich glaube, einmal, wenn wir jetzt mit Teams zum Beispiel zusammenarbeiten, gibt es immer mal so eine Befürchtung von, das geht zu Lasten derer, die eben keine Care-Verantwortung haben. Also so ein bisschen, ja gut, dann arbeiten die alle weniger und wir arbeiten mehr. Also dass das die Befürchtung ist, das muss aus meiner Sicht überhaupt nicht der Fall sein, aber ist auf jeden Fall eben so ein Mythos rund um Vereinbarkeit. Dann grundsätzlich die Annahme, dass Vereinbarkeit und Performance nicht zusammengehen, das halte ich für einen kompletten Mythos. Und dass mehr Kinderbetreuung per se das Problem löst. Also aus meiner Sicht ist das eben ein Baustein, der auch wichtig ist. Und es ist natürlich eine Katastrophe, wenn, wie neulich habe ich mit einer Mutter gesprochen, die mir gesagt hat, wir kriegen jetzt immer freitags gesagt, welche 1 bis 2 Tage wir keine Kinderbetreuung haben. Ja gut, das funktioniert nicht, ne? Aber es ist eben nicht so, dass das Problem verschwindet, wenn wir auf einmal die perfekte Kinderbetreuungsstruktur haben. Und die wird ja auch sowieso in den nächsten Jahren nicht auftauchen, sondern es ist eben schon eine Frage von den grundsätzlichen Werten und Erwartungen, mit denen ich da rangehe, weil ja auch viele Eltern nicht den Wunsch haben, ihr Kind den ganzen Tag betreut zu haben, sondern die wollen ja auch Zeit mit ihrem Kind verbringen. Und das ist dann ein Konflikt, wenn ich gleichzeitig als Arbeitgeber 100%, 120% verfügbare Arbeitskräfte haben möchte, sondern da muss ich mir dann eben andere Lösungen überlegen.
Ja, und das funktioniert. Wir haben ja also es gibt ja schon viele tolle Modelle, auch die wie Führung in Teilzeit funktioniert, mit Kindern oder mit pflegenden Angehörigen, wie auch immer das dann die Konstellation ist. Und da brauchst halt diese Bereitschaft genau von Unternehmen auch, weil ich habe ja Fachpersonen, ich habe jemanden Qualifiziertes, der ist vielleicht schon viele Jahre oder sie ist vielleicht schon viele Jahre im Unternehmen gewesen, bringt eine Expertise mit, ja. Warum sollte ich nicht gucken, wie wir das gut zusammen hinkriegen? Das widerspricht sich mit meinen Gedanken immer wieder. Mhm. Warum setze ich mich nicht dafür ein, dass wir das irgendwie managen, weil wir alle werden unterschiedliche Lebensphasen haben und wir nehmen dann ja auch mal Rücksicht auf einen anderen, der eine andere Lebensphase hat, und so sollte eigentlich ein Team funktionieren, dass irgendwie jeder mal dran ist und wir uns gegenseitig unterstützen und dass es insgesamt funktioniert. Ja? Deswegen ist es immer so ein bisschen paradox, wenn ich dann immer so merke, nee, das 18 Uhr Team-Meeting ist noch drin oder 17:30, was ja wirklich in manchen Konzernen nicht selten ist, ja. Da sich nochmal, gerade wenn es global wird, da kommen nochmal andere Faktoren mit rein. Und da muss man natürlich trotzdem nochmal gucken, wie kann man das trotzdem gestalten. Jetzt hast du so ein bisschen auch das Thema, den zweiten Mythos, den du gesagt hast, dass der Rest des Teams es auffangen muss. Das war, glaube ich, der zweite, ne? Wie kann man das denn reduzieren, dass das nicht der Rest des Teams oder dass man diesen Mythos zum einen reduziert und gleichzeitig auch in der Realität zeigt, es kann gut funktionieren?
Ja, genau. Also ich glaube, da sind wir eben bei der Frage der Strukturen letztlich. Mhm. Also es macht immer Arbeit, Strukturen zu verändern, aber da liegt natürlich auch der größte Hebel drin. Und wenn ich es jetzt als Team oder Unternehmen eben schaffe, eine gewisse Planbarkeit in sowas wie die Meeting-Struktur reinzubringen. Also zu sagen, die Meetings finden zum Beispiel nur noch in bestimmten Zeitslots statt und das wird auch durchgesetzt, dann liegt darin ja auch eine tolle Möglichkeit für alle anderen, weil dann eben klar ist, also ich denke da immer über so, du hast so eine Planbarkeit und eine Flexibilität und das muss sich die Waage halten. Das heißt, du hast zum Beispiel eine Planbarkeit, wann muss ich verfügbar sein? Und dann hast du gewisse Zeiten, in denen du eine Flexibilität hast. Mhm. Und die haben ja dann alle Personen. Das heißt, wenn ich jetzt keine Kinder habe, dann weiß ich trotzdem, mein flexibler Zeitraum startet um 15.30 Uhr, sage ich jetzt mal. Und wenn tolles Wetter ist, dann kann ich da auch was anderes machen und kann meine Arbeit dann zum Beispiel abends nachholen oder an einem langen Tag. Und deswegen, glaube ich, muss es eben nicht so sein, dass ich sage, die Strukturen bleiben eigentlich gleich und wir verteilen nur die Arbeit innerhalb der Strukturen um, sondern eigentlich muss es eben sein, wir verändern die Struktur wirklich. Und das kann unterschiedlich aussehen, je nach Team, weil es gibt natürlich Teams, da, wie du schon gesagt hast, internationaler Kontext, da brauche ich zum Beispiel auch Randzeitverfügbarkeit. Aber dann kann ich das vielleicht im Team rotieren. Dann kann ich vielleicht sagen, jede Person übernimmt, ich weiß nicht, 2 frühe Vormittage und dann habe ich wieder eine Planbarkeit für alle. Dann kann ich nämlich privat zum Beispiel sagen, mein lieber Partner, meine Randzeittage sind Montag und Dienstag. Deswegen da kann ich das wirklich nicht machen, die Kinder zur Kita zu bringen, weil da muss ich gegebenenfalls um 7 Uhr morgens in einem Call sitzen. Mhm. Aber am Mittwoch und Donnerstag übernimmt das ja meine Kollegin und deswegen ist es da kein Problem. Dann habe ich Strukturen, die ich halt schaffen kann. Und das funktioniert eigentlich in den meisten Teams. Das bringt natürlich die zusätzliche Arbeit mit sich, dass man sich das einmal überlegt, aber hat dann eben Chancen für alle. Mhm. Auch für eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit, auch eben von denen, die keine Kinder haben. Und deswegen, um zu meinem zweiten Mythos zu kommen mit der Performance, auch da gehe ich eben nicht mit, dass das per se performancehemmend ist, sich diese Strukturen einmal zu überlegen, die dann letzten Endes eben allen einen gewissen Freiraum auch ermöglichen, der normalerweise eher performancefördernd ist, weil die Leute ja dann zufriedener sind, weil sie aber auch zum Beispiel wissen, hier ist mein Freiraum, wo ich zum Beispiel mal länger über ein Thema nachdenken kann, weil mir jetzt nicht alle halbe Stunde da ein 20-Minuten-Meeting reingelegt wird. Was wir ja wissen, dass das eben nicht zur Produktivität beiträgt.
Ja, vor allen Dingen, wie du sagst, wenn das so wahllos ist. Das hat ja ich wiederhole quasi nur noch mal deine Worte, aber es hat so eine Chance für ein Team, einfach grundsätzlich strukturell mal zu gucken, wie können wir hier sowieso die Meetingkultur verändern, die Meetingstruktur verändern, wie können wir uns Verfügbarkeiten anders aufteilen, dass das nicht für jedes Unternehmen funktioniert, weil manchmal natürlich auch Akutabhängigkeiten da sind, okay, aber trotzdem mal zu gucken, was gibt's denn in unserem Spielraum für Möglichkeiten, dass wir vor allen Dingen für andere auch eine gewisse Planbarkeit und auch Flexibilität haben, die ja bei vielen gewünscht ist. Ja. Also von daher hat das so einmal grundsätzlich dann aufräumen, wenn man merkt, da ist es notwendig, hat für alle auch einen Effekt und dann fühlt sich's wirklich nicht so an, ich fange das jetzt auf und du kannst hier immer um 14 Uhr gehen, ja, sondern es ist eben ganz klar geregelt und Flexibilität ist auch da und ich kann das vielleicht am Abend dann nochmal nachholen, was ich auch bei vielen Eltern kenne, gerade in Führungspositionen nochmal abends dann, wenn die Kids im Bett sind, so 1-2 Stunden zu machen. Ja, das, was dann natürlich auch eine gewisse Form der Flexibilität und auch Commitment natürlich mit sich bringt. Und vor allen Dingen auch die Chance, dass ich die Führungsposition gestalten kann, gerade als Frau mit Kindern, ist das ja doch nicht bei allen immer, oder sind sie oft manchmal nicht die erste Wahl. Und das ist so ein bisschen schade.
Im Juli 2026 startet das nächste Female Leadership Programm. Wenn du dir mehr Selbstvertrauen, mehr Führungs-Know-how und mehr Souveränität wünschst, dann ist das Programm das Richtige. Klick jetzt auf den Link zum Female Leadership Programm in den Shownotes, trag dich unverbindlich auf die Warteliste ein und erhalte schon in wenigen Tagen alle Infos zum nächsten Durchgang.
Vielleicht so ein bisschen auch gerade Stichwort erste Wahl. Frauen in Führungspositionen, jetzt gehen wir von Kindern, mit Kindern aus. erlebst du da ein Stück weit auch, dass die sich konditioniert, vielleicht auch gesellschaftlich, sozial, dass sie sich selber auch bremsen und sagen, oh, ich glaube, eine Führungsposition kann ich gerade nicht. Das kann ich, glaube ich, gerade nicht leisten. Also das gibt's da vielleicht auch innere Glaubenssätze, wo du merkst, die wiederholen sich, die es natürlich gilt, ernst zu nehmen, aber gleichzeitig vielleicht auch zu gucken, wie kann man das auflösen.
Ja, ich glaube, ganz viel hängt eben mit dem Perfektionismus zusammen, also diesem, der Glaubenssatz, ich muss das alles richtig machen, und richtig ist dann ein wahnsinnig hoher Anspruch, der an einen selber gestellt wird, und zwar sowohl in der privaten Rolle als auch in der beruflichen Rolle. Ich glaube, gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass wenn ich in einer Struktur mich befinde, wo halt die Erwartungshaltung auch ist, als Führungskraft soll ich jetzt irgendwie 12 Stunden pro Tag verfügbar sein und am besten noch am Wochenende, dann ist das ja auch auf eine Art unrealistisch. Ich würde da immer nur Mut machen, es vielleicht auszuprobieren auf die eigene Art und Weise, und dann zu schauen, funktioniert es nicht doch. Das erfordert immer Mut, sich da auch potenziell in so einen Konflikt reinzubegeben. Aber mein Eindruck ist, dass es zumindest häufiger Männer gibt, die sich dann einfach das rausnehmen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ne? Also die dann vielleicht sagen, ja, das ist so. Und sich da nicht entschuldigen. Und das ist, glaube ich, sowieso etwas, was, was wir uns als Frauen von eben der Erziehung her, zumindest viele Frauen, mehr mitnehmen können. Wir müssen uns dann gar nicht entschuldigen. Es ist dann halt so.
Wir müssen uns vor allen Dingen auch nicht verstecken und die Dinge auch nicht zutrauen, weil ganz oft und das kennst du mit deiner Erfahrung auch, gerade wenn ich Mutter bin, habe ich auch an vielen Stellen nochmal Skill-Learning-Boosts, wie auch immer, die mir helfen, sogar eine Führungsrolle an vielen Stellen sogar nochmal besser zu integrieren. Von daher ist es oft eine gute Kombination sogar so umzusetzen und sich dann eben zu lösen von alten Klischees. Ich bin als erstes da und ich gehe als letztes und am Wochenende arbeite ich auch noch die ganze Zeit, die eben einfach nicht mehr tragbar sind und die auch von den meisten Männern ehrlicherweise auch nicht mehr gewollt sind.
Ja, und wo ich mich ja auch immer fragen kann, was würde ich mir denn wünschen von der Führungskraft? Ne? Und ich würde mir persönlich immer wünschen, dass ich ja eher enabled werde, also dass ich eine Unterstützung erfahre, um dann eben auch eigenständig an Dingen arbeiten zu können. Und dafür muss ich dann aber auch nicht rund um die Uhr betreut werden. Und dann kann ich auch als Mitarbeiterin eigenständig die Entscheidung treffen, hier muss ich jetzt die Führungskraft einbinden. Also ne, diese Fähigkeit, den Mitarbeitenden zu geben, das einschätzen zu können, dann halt im Zweifelsfall zu eskalieren. Ja, aber das passiert ja dann auch nicht an jedem Tag.
Ja, voll. Und nur so kann ich auch als Team zusammenarbeiten. Jetzt stelle ich mir gerade vor, es gibt ein Unternehmen oder gibt ja auch doch einige Unternehmen in Deutschland, die sind noch ein bisschen tradierter. Ja, da habe ich vielleicht eine hauptsächlich männliche Geschäftsführung, dann ist auch die Ebene drunter auch noch hauptsächlich männlich und dann kommen irgendwann vielleicht ein paar weibliche Führungskräfte, die so ein bisschen merken, boah, ich mache jetzt sogar gar keine Mittagspause, damit ich rechtzeitig dann mein Kind abholen kann. Ich rock hier so durch, damit ich das alles irgendwie schaffe. Wie kann ich da vielleicht wirklich von innen heraus Grenzen setzen oder auch Dinge anschieben, wenn ich das Gefühl habe, ich renne hier aber eigentlich gegen eine Wand oder ich bin nicht so richtig auf Akzeptanz? Habt ihr solche Fälle auch? Vielleicht auch
Ja, auf jeden Fall. Und ich kenne es tatsächlich auch noch selber aus meinem Job, den ich ja vorher gemacht habe in der Strategieberatung, der ja per Definition im Recht entgrenzt ist, wo man also viele Grenzen setzen muss. Und das ist auch eine gute Übung. Ich glaube, ein Punkt liegt eben darin, sich nicht zu entschuldigen, was ich schon gesagt habe, also transparent zu kommunizieren, was die Grenze ist, beispielsweise bei einer Verfügbarkeit, aber nicht zu sagen, es tut mir leid oder es ist total blöd gelaufen, dass ich jetzt mein Kind abholen muss, sondern eher zu sagen, ich bin heute von 15 Uhr an nicht erreichbar, nicht mehr im Haus. Danach schaue ich gerne auf Themen drauf. Wenn ihr vorher schon eine Rückmeldung braucht, dann können wir vorher einen Termin dafür vereinbaren. Also das einfach erstmal so stehen zu lassen, ist, glaube ich, total wichtig, auch für die innere Haltung, ne? Dass man sagt, es ist auch nicht schlimm. Also das ist okay, ich kann das so kommunizieren und so machen. Und dann, was eben meiner Meinung nach hilft, ist einmal gemeinsam auch zu priorisieren, also mit dem Vorgesetzten beispielsweise zusammen drauf zu schauen, ich soll jetzt Thema X übernehmen, dann würde ich Y depriorisieren, passt das für dich? Klarheit schaffen, ne? Bis wann brauchst du denn hier eine Entscheidung, bis wann brauchen wir das Ergebnis hier, wer ist denn da der Entscheider, die Entscheiderin, auch so ein bisschen zu schauen, was sind vielleicht Themen, die gerade noch gar nicht so klar sind, die man vielleicht dann auch nicht für sich so priorisieren muss. Und ich habe auch mal mit einer Coachin zu dem Thema gearbeitet und dieses, ne, permanent erreichbar sein müssen, zum Beispiel das so ein bisschen abzulegen, zu sagen, was ist denn eine Zeit, die akzeptabel ist, für die ich nicht, in der ich nicht erreichbar bin? Sind es 15 Minuten, sind es 30 Minuten, ist es eine Stunde? Und das vielleicht dann auch so schrittweise auszuprobieren und zu verlängern, dass man sagt, ich muss nicht alle 5 Minuten in meine E-Mail schauen. Das ist vollkommen okay. Ich kann das auch einfach jetzt mal für 3 Stunden nicht machen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man da sich so ein bisschen rantastet und den Stress dadurch loslassen kann. Weil das ist ja oft eben eine Erwartung, die ich einfach selber habe, die teilweise auch andere vielleicht haben, aber die ich ja nicht annehmen muss.
Ja, und gerade so diesen Anfangs-Move, der fühlt sich natürlich immer unangenehm an oder bei vielen unangenehm an, jetzt vielleicht eine Grenze zu setzen. Das fühlt sich erstmal so, oh Gott, vielleicht wäre ich dann abgelehnt, vielleicht kriege ich einen komischen Side-Eye, was auch immer, oder Geld als nicht mehr belastbar hier im Unternehmen. Und da trotzdem weiterzumachen, ich habe zumindest auch als Erfahrungswert, auch in der Arbeit mit vielen, vielen Frauen, gerade wenn wir es durchziehen und unsere Leistung ist ja oft trotzdem genauso gut, irgendwann ist das akzeptiert und da gibt es dann auch keine komischen Reaktionen mehr. Und vielleicht gibt es am Anfang Reaktionen, die gehören vielleicht an mancher Stelle, je nach Unternehmen, ein bisschen dazu. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auf dem richtigen Weg sind.
Ja, ganz genau. Und wenn ich dann den Eindruck habe, dass ich beispielsweise als nicht mehr belastbar gelte, ist das ja auch was ich thematisieren kann, wo ich sagen kann, warum, also ne, das ist mein Eindruck, stimmt das? Wenn ja, wo kommt das her? Liegt das jetzt wirklich daran, dass ich nachmittags manchmal nicht da bin? Ja. das dann auch wirklich transparent anzusprechen, damit die Erwartung halt klarer artikuliert wird. Das ist sie nämlich ja oft nicht. Und das macht ja dann den Stress. Ne? Man hat dann das Gefühl, man muss das alles so machen, ohne dass das wirklich jetzt eine Weisung wäre oder so.
Ja, und sich da einfach bewusst machen, viele sind auch vom Mindset dann einfach noch nicht so weit, wie wir es dann manchmal sind. Ja, weil wir gehen den Schritt weiter, weil wir müssen das irgendwie oder wollen auch unsere Lebensphase so gerade integrieren. Ja, und andere sind auch in ihrem tradierten Denken vielleicht gefangen, wie das jetzt funktionieren soll, in welcher Position, wie auch immer. Und sich da einfach bewusst machen, wir sind einen Schritt weiter und es ist okay, dass der andere vielleicht noch nicht so weit ist. Aber es heißt nicht, dass ich mich jetzt zurücknehme und mich dem anpasse, sondern mein Weg ist auch gut und den gehe ich jetzt hier auch vorbildhaft vor. Gerade auch im Sinne, wenn ich in einer Führungsposition bin, ein bisschen die Role-Model-Funktion immer wieder auch bewusst den Schritt nach vorne zu gehen, wenngleich das natürlich nicht immer ganz einfach ist.
Ja, das kostet auch Kraft und ich glaube, da ist einfach auch wichtig, was ich immer so als Übung für mich mache, ne? So, was ist quasi in dem jetzigen Setup das, was mir auch Energie gibt? Warum mache ich das? Ne? Was ist so das positive Bild, was ich damit verbinde? Ja. Weil sonst hält man das ja auch nicht durch. Ne? Man muss schon wissen, quasi, wofür man es macht. Das kann eben diese Vorbildfunktion sein, aber ja vielleicht auch noch was anderes, dass man sagt, hey, die Rolle macht mir eigentlich total Spaß und ich sehe das jetzt vielleicht eher so als, ich sag mal, so ein bisschen raue See, durch die ich halt durchsteuern muss und danach wird es bestimmt auch noch mal sonniger.
Ja, schönes Bild. Jetzt war schon so ein bisschen Grenzen setzen als eine mögliche Strategie. Was sagst du, sind so noch konkrete Strategien, auch aus deiner Erfahrung, auch in der Arbeit mit Unternehmen oder mit Elternteilen? Was sind so Strategien, wie ich wirklich meinen Alltag besser gestalten oder besser unter einen Hut kriege?
Genau, also ich glaube, eine Sache, die für mich mega wichtig ist und die aber auch nicht einfach ist, wo man auch Disziplin braucht, ist wirklich mit so Zeitblockern zu arbeiten, wann ist was im Fokus? Also wann ist für mich Familienzeit? Das heißt, Familienzeit ist der Fokus. Das heißt, ich gucke jetzt nicht eben parallel noch in meine Mails und mache noch 3 Sprachnachrichten an Mitarbeitende, sondern ich versuche da wirklich die Priorität klar zu haben und wann ist eben Arbeitszeit und wann ist Paarzeit und wann ist Urlaub und so weiter. Also da wirklich klare Grenzen zu ziehen. Und ich mache das wirklich mit meinem Kalender. Also ich habe dann so bunte Farbblocker, um das für mich dann klar zu haben. Dann ist, glaube ich, wichtig, Enablement, also sowohl beruflich als auch privat, was brauchen andere Leute, damit sie da bestimmte Aufgaben übernehmen können? Wo brauche ich vielleicht eben auch Unterstützung? Ne? Also brauche ich oder möchte ich eigentlich gerne einen Babysitter oder eine Babysitterin noch haben, damit diese Person zum Beispiel mal das Kind von der Kita abholt und dann 2-3 Stunden noch auf den Spielplatz geht? Was muss diese Person erfüllen können? Was muss ich ihr mitgeben, damit sie das übernehmen kann? Das ist genauso wichtig wie eben im Team, sich da so ein verlässliches Netzwerk sozusagen zu bauen. Dann finde ich wichtig, in Szenarien zu denken, also nicht so krass schwarz-weiß. Und ich glaube, das ist auch manchmal hilfreich, wenn man eben eine Opportunity angeboten bekommt, dass man sagt, was ist denn jetzt so Best Case, wenn ich diese Rolle annehme? Was ist Worst Case? Und was sind die Szenarien dazwischen? Damit man sich vorbereitet fühlt und dann auch sagen kann, wie treffe ich denn die Entscheidung, wenn auf meiner Schwarz-Weiß-Grau-Skala dann irgendwas davon eintritt? Und das kann man dann halt auch häufig einfacher besprechen. Ne? Also jetzt, wenn ich im Job eine neue Rolle annehme, dann muss ich das ja vielleicht privat einmal besprechen. Dann kann man sagen, im besten Fall ist es so, im schlechtesten Fall ist es so und das sind die Fälle dazwischen. Wie machen wir das denn jeweils? Und eine Übung, die ich schön finde, die wir auch gerne mitgeben, ist die Glas- und Plastikballübung. Also man hat ja immer dieses Bild von, man jongliert so alle Sachen und irgendwas fällt bestimmt dann irgendwann mal runter und tut's ja auch. Und alle Dinge, die man so in der Luft halten möchte, sind halt Bälle, die von außen gleich aussehen, aber manche sind aus Plastik, gehen also nicht kaputt, wenn sie runterfallen. Manche sind aus Glas, die gehen kaputt, wenn sie runterfallen. Und ich muss halt regelmäßig überlegen, was sind denn wirklich meine Glasbälle? Und bei den Plastikbällen, da kann man eben dann auch mal welche mit Absicht fallen lassen, weil das ist eben das, was, was wir, glaube ich, ja oft üben müssen, weil das nicht einfach ist, weil wir ja als Menschen soziale Wesen sind. Wir wollen jetzt nicht unbedingt, dass Leute uns blöd finden oder blöd finden, was wir machen, aber manchmal muss man so einen Plastikball halt mal fallen lassen als gute Übung.
Oh ja, das ist ein gutes, glaube ich, ein gutes Training, auch zu merken, dass die Konsequenz meist gar nicht so groß ist, die wir oft erwarten. Ne? Ja. Ah ja, das merke ich mir auf jeden Fall. Ein bisschen mehr meine Glasbälle und oder vielleicht ist es auch wirklich nur einer, der manchmal oben ist und der Rest ist wirklich nur Plastik. Ja. Da einen größeren, so diese Symbolik für sich zu haben. Sehr, sehr cool. Wenn du einen Wunsch an ein Unternehmen hättest, oder vielleicht platziert ihr den auch regelmäßig durch Equilly, was würdest du dir für eine, als erstes für eine strukturelle Veränderung für Frauen wünschen?
Ja, ich würde mir eigentlich eben für alle wünschen, dass wir das klarer hätten mit, wann muss ich da sein? Was sind die Erwartungen? Ich glaube, es ist halt ja für die allermeisten eine Herausforderung, wenn ich jetzt in einer Partnerschaft bin und beide arbeiten 8 Stunden und müssen dafür irgendwo hinfahren und haben ja noch die 1 Stunde Mittagspause und so weiter, dann ein gutes, für sich so gutes Leben zu gestalten. Unabhängig von Kindern sogar. Und deswegen ist, glaube ich, die Frage, wo sind denn die Flexibilitätshebel, die ich eben anbieten kann, wenn die 40-Stunden-Woche weiterhin mein Ideal ist? Und wie kann ich das eben Mitarbeitenden in unterschiedlichen Rollen ermöglichen? Also wir haben ja schon über die klassischen Bürojobs gesprochen. Da geht es ja eher um sowas wie Meetingzeiten. Ne? Wann möchte ich jemanden auch spontan erreichen können? Und das ist ja auch wahnsinnig wichtig, weil wir da zusammenarbeiten. Es gibt ja auch Präsenzrollen. Da ist halt die Frage, wie kriege ich da vielleicht eine gewisse Flexibilität hin? Kann ich sowas wie eine Schichtplanung, kann ich da eine Flexibilität reinbringen? Kann ich da eben auch sagen, Rollen können gemeinsam wahrgenommen werden? Gibt es auch da vielleicht Teile, die man zu Hause machen könnte? Und wenn ja, wie ermögliche ich das? Also das ist, glaube ich, die große Frage. Wie kann ich mich verorten auf eben auf diesen 2 Ebenen von Planbarkeit und Flexibilität? Und wie kann ich das auch gut kommunizieren, damit meine Mitarbeitenden das auch wissen? Weil oft ist es ja so, niemand möchte sich so richtig festlegen. Und dann gibt es viele so Angebote offiziell, eben Führung in Teilzeit beispielsweise, aber niemand möchte sagen, was das jetzt heißt. Und dann wird dieses Angebot nie wahrgenommen, weil eben unklar ist, wie soll das denn realisiert werden? Das ist, glaube ich, wichtig. Und da ist es eben auch wichtig, als Geschäftsführung zum Beispiel voranzugehen und zu sagen, das wollen wir, wir glauben daran, wenn wir es tun. Und bieten damit halt dann einen tollen Arbeitsplatz für mehr Menschen an.
Ja. Ja, und da steckt ja ganz viel Erwartungskommunikation drin, ja. Also gerade im Thema Planbarkeit, also von beiden Seiten. Was erwartest du im Rahmen dieser Zeitfenster oder auch überhaupt der Qualität? Und so können wir dann ja nur drumherum die Flexibilität gestalten, wenn wir darüber sprechen. Ansonsten ist es so ein bisschen schwammig und ich weiß gar nicht, was erwartet wird, ja. Kriege ich die Teilzeitvariante überhaupt hin oder habe ich dann trotzdem diese 1 Milliarde To-Do, die ich in die Zeit quetschen muss? Oder können wir das irgendwie eine gewisse Planbarkeit und gleichzeitig diese Flexibilität, für die Schlagwörter, sehr cool. Vielen Dank, dass du das so reingebracht hast. Welchen Rat würdest du einer Frau geben, die vielleicht gerade so vor einer größeren Karriereentscheidung steht und so ein bisschen Sorge hat, ob sie überhaupt alles unter einen Hut bekommt?
Ja, also ich glaube, erstmal ist die Frage, was fühle ich sozusagen an positiven Gefühlen rund um diese Entscheidung? Also, dass wir uns auch nicht immer nur zu sehr auf die negativen Aspekte fokussieren. Und wenn diese positiven Gefühle eigentlich sagen, mach den Sprung sozusagen, dann würde ich sagen, geh den Schritt erstmal und sortier dann. Also dieses so Thriving in Chaos, das auch mal kurz annehmen, dass es wahrscheinlich erstmal chaotisch wird und man das eben dann für sich zurecht ruckeln muss. Das gehört, glaube ich, oft dazu, dass gerade in einem komplexeren Leben, wo dann ein Partner, eine Partnerin, Kinder und so weiter, Eltern vielleicht noch eine Rolle spielen, dass das dann halt nicht ganz ohne Ruckeln funktioniert. Und dann würde ich die Glas- und Plastikballübung machen, damit ich weiß, was ich im Chaos sozusagen hochhalten muss. Und ich glaube, was eben wahnsinnig wichtig ist, ist, sich mit Role Models zu vernetzen, was nicht immer im gleichen Unternehmen geht, aber ja manchmal außerhalb des Unternehmens funktioniert. Auf LinkedIn gibt es ja wahnsinnig viele inspirierende Frauen, die davon sprechen, was sie machen, wie sie ihr volles Leben sozusagen gestalten. Und das heißt ja nicht immer, dass alle Aspekte in diesem vollen Leben 100% zum Tragen kommen, aber dass alle irgendwie da sind und auch auch wachsen können und sozusagen Aufmerksamkeit bekommen. Und meine Erfahrung ist, dass viele von diesen Personen total bereit sind, sich auf einen kurzen digitalen Kaffee mal zu verabreden und einfach so ihre Learnings zu teilen. Und dann kann man ja das mitnehmen, was man mitnehmenswert findet. Nicht alles wird immer für alle funktionieren, aber das kann eben total, total schön sein und ein gutes Unterstützungsnetzwerk, was man sich da dann auch irgendwie aufbaut.
Ja, total. Und da fällt mir gerade noch so als eine Ergänzung ein, weil du es gerade so angesprochen hast, sich vor allen Dingen Role Models suchen, die wirklich da vielleicht mir wirklich einen Rat geben können. Weil manchmal sucht man in solchen Situationen, wenn es um Karriereentscheidungen geht, fragt man vielleicht die Mutter oder die Freundin, aber die hat einen ganz anderen Kontext, ja. Und natürlich würde die uns dann vielleicht dazu raten, nee, komm, das ist doch bestimmt viel gerade. Ja, reicht doch auch so, wie es gerade ist, ja. Also, dass man da so ein bisschen auch selektiert, und das ist gar nicht böswillig gemeint, aber wirklich guckt, wer hat in die Richtung eine Biografie? Wer kann mir da wirklich ein paar Einblicke geben, die mir helfen? Und das ist manchmal, wie du sagst, nicht unbedingt der familiäre Kreis oder der Freundinnenkreis oder vielleicht nicht mal im eigenen Unternehmen, sondern jemand anderes, der da eher Einblicke geben kann und ehrlich ist, aber gleichzeitig auch vielleicht empowernd ist, weil da in der Regel lässt sich oft ein Weg finden.
Ja, genau. Ja. Also wenn ich jetzt Partnerin werden soll in der Kanzlei, dann kann ich ja auch andere Partnerinnen in anderen Kanzleien mal fragen, wie sieht das denn bei euch aus? Und vielleicht lerne ich da sogar noch was an Hebeln, die ich zum Beispiel mit ins Unternehmen wieder zurücktragen kann. Ne? Also, aber wie gesagt, meine Erfahrung ist, häufig gibt es da eine große Offenheit und auch so einen Willen zu unterstützen. Und das kann eben dann auch ein toller Anlass sein, mit inspirierenden Personen nochmal ins Gespräch zu kommen.
Ja, voll gut. Zum Beispiel wie mit euch. Also ihr seid ja da auch sehr aktiv auf LinkedIn. Da lässt sich bestimmt auch aus den Posts bei euch immer sehr viel mitnehmen. Ich habe noch 3 letzte Fragen an dich, Ronja. Dein Lieblingsort zum Arbeiten. Ist es Homeoffice oder ist es ins Unternehmen?
Also ich würde sagen, zum Standardarbeiten ist es schon mein Schreibtisch. Den habe ich mir so eingerichtet, der ist schön in der Sonne und da bin ich immer sehr gerne.
Cool. Und das letzte richtig gute Buch, was du gelesen hast, was dir jetzt einfällt?
Also fertig gelesen habe ich Die Assistentin von Caroline Wahl. Ich bin aktuell viel im Anlesen und noch nicht fertig lesen. Das heißt, auf meinem Nachttisch liegt gerade Söhne großziehen als Feministin, heißt das, von Sheila Behjat. Ich hoffe, ich hab den Nachnamen richtig ausgesprochen. Das finde ich sehr inspirierend, weil ich auch einen Sohn habe und das aber auch nochmal viel zum Nachdenken anregt über, ja, die Dinge, die wir wertschätzen sozusagen als Gesellschaft und was geben wir den Mädchen gerade mit und was geben wir den Jungs vielleicht auch eben gerade nicht mit. Also finde ich, macht auch nochmal größere Fragen auf, aber finde ich bisher sehr gut.
Ja, cool, weil ich habe selbst auch zwei Söhne und ich frage mich manchmal, wie der Einfluss ist, weil man sich sehr stark für Frauen auch im Arbeitsleben fühlen die sich manchmal hinterher oder nicht genug gesehen, also auch eher das andere, also die Kehrseite dann davon, deswegen cool, vielleicht sollte ich das auch mal definitiv lesen. Eine Sache, die dich sofort entspannt, vielleicht auch beim Thema Vereinbarkeit, wenn das Chaos vor den Füßen liegt.
Also, ich bin großer Radrennen-Fan. Das heißt, jetzt gerade hat die Saison wieder angefangen. Man kann wieder Radrennen gucken. Das ist für mich sehr entspannt und ist aber auch eine sehr intensive Tätigkeit, weil Radrennen sehr lange dauern und meistens sagen Außenstehende, das passiert gar nicht so viel. Aber ich finde es dann sehr spannend. Okay. Ich stricke gerne. Das finde ich auch super, weil da hat man halt kein Handy oder so in der Hand, sondern man ist wirklich so auf seine Handarbeit fokussiert. Und auch das ist eine Tätigkeit, die sehr lange dauert. Mhm. Und das finde ich aber gut. Nimmt so ein bisschen Tempo raus. Mhm. Und wir haben jetzt seit letztem Sommer einen Schrebergarten. Das heißt, das ist auch richtig cool. Da kann man eben auch handwerklich letztlich tätig werden. Und auch da hat man halt so eine ganz andere Zeitspanne auf einmal im Blick. Wenn man da einen Baum anpflanzt, dann trägt er ja erst Jahre später wirklich Früchte. Aber das finde ich auch sehr schön und tut mega gut, so draußen zu sein.
Vor allen Dingen zeigt es auch nochmal, dass manches einfach ein bisschen Zeit dauert, bis die Ernte da ist, ne? Und es sich trotzdem lohnt, ihn zu pflegen, den Baum.
Ja, und das ist für mich, glaube ich, ist das immer so ein guter Counterpart, weil ich bin sehr so effizienzfokussiert. Hack gern To-Do-Listen ab. Ja. Und das sind dann eben Dinge, wo man das gar nicht so machen kann. Also man kann halt den Baum einpflanzen und man kann ihn dann bewässern und regelmäßig anschauen, aber es dauert halt einfach viel, viel länger. Und bei dem Thema, wo wir dran sind, wie kriegen wir Frauen zum Beispiel mehr in diese Macht- und Führungsposition, da dauert es halt leider auch ein bisschen, weil wir ja Normen versuchen zu verändern und das ist auch eher Typ Marathon als Typ Sprint.
Ja, voll. Und manchmal auch frustrierend, ne? Wo man wirklich nochmal trotzdem aufstehen muss und weitermachen muss. Also ja, total. Kann ich total unterschreiben. vielen, vielen Dank, Ronja, dass du zu Gast warst und vor allen Dingen Einblicke gegeben hast, was es für Möglichkeiten gibt und dass es immer eine Chance ist, wenn Lebensphasen sich im Unternehmen verändern und nicht so, oh Gott, die ist schwanger, jetzt bricht die uns weg, sondern dass es auch oft ganz viele Vorteile für Teams hat, sich nochmal neu auszurichten, nochmal neu zu gucken, wie können wir vielleicht aus alten Routinen raus, weil sie sowieso nicht mehr das Richtige für uns alle sind. Ja? Also deswegen ist es eine ganz, ganz große Chance, sobald der Veränderungsbedarf anklopft, ihn auch wirklich wahrzunehmen und das Unternehmen anders zu gestalten. Also vielen, vielen Dank. Also wann auch immer, vielleicht wenn du zuhörst, liebe Zuhörerin, denkst, es wäre cool, bei uns im Unternehmen ein bisschen was anzustoßen. Wir packen die Kontaktdaten auf jeden Fall in die Shownotes und freuen uns und wünschen ganz viel Glück, dass ihr noch viel voranbringt. Ja? Vielen, vielen Dank an dich.
Ja, danke dir für die Einladung, hat total Spaß gemacht.
Sehr gern, sehr gern. Und wenn dir die Folge gefallen hat oder du sagst, hey, das wäre doch was für meine Freundin oder Kollegin, dann leite die Folge gern weiter und denk dran, falls du noch nicht abonniert hast, und das sind einige von unseren Zuhörern, die immer fleißig hören, aber noch nicht abonniert haben, klick auf Abonnieren, das hilft, dass wir das Thema noch weiter voranbringen können. Vielen, vielen Dank und wir beide sagen Tschüss.
Tschüss.